Aufzeichnungen. Ein Podcast des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main.
Mein Name ist Almut Poppinger und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge des IFS-Podcasts Aufzeichnung. Im Rahmen des 100-jährigen IFS-Jubiläums veröffentlichen wir auf der Webseite, vielleicht sind Sie auch schon darauf gestoßen, anekdotische Schlaglichter zur Forschung und Geschichte des Instituts. Michael Becker und Dirk Braunstein versuchen in diesem Zusammenhang heute das Unmögliche. Sie sprechen über die NS-Forschung am IFS und das in nur 15 Minuten. Michael Becker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut, Dirk Braunstein ist Leiter des IFS-Archivs. Beide bereiten gegenwärtig für das IFS ein soziologiegeschichtliches Projekt zur Heimkehrerstudie vor, einer bis heute unveröffentlichten Studie zum politischen Bewusstsein ehemaliger Kriegsgefangenen aus den 50er Jahren. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt. Ich freue mich sehr, mit euch zu sprechen und will direkt einsteigen mit der Frage danach, was die zentralen Arbeiten aus dem Institut für Sozialforschung zum Thema Nationalsozialismus und dessen Erforschung sind.
Ja, mir fällt da zunächst mal die ganze Reihe der großen empirischen Studien zum politischen Bewusstsein ein, die das Institut für Sozialforschung durchgeführt hat, schon seit dem Ende der 1920er Jahre, zunächst mal mit der sogenannten Arbeiter- und Angestelltenstudie, dann die Studien, die im Exil entstanden sind, die Studien über Autorität und Familie zunächst und dann natürlich die große, berühmte Reihe der Studies in Prejudice mit der Authoritarian Personality, aber natürlich auch die empirischen Studien, die dann nach der Rückkehr in die Bundesrepublik gemacht wurden, die sich um die Folgen und Wirkungen des Nationalsozialismus gedreht haben, insbesondere das Gruppenexperiment über das politische Bewusstsein der Westdeutschen nach dem Nationalsozialismus, das dann in Auszügen 1955 erschienen ist.
Ja, ergänzend kann man einerseits die Arbeiten von Mitgliedern des IFS für den amerikanischen Geheimdienst nennen. Das handelt sich um Franz Neumann, Herbert Marcuse, Otto Kirchheimer, die zwischen 43 und 49 für die Vorgängerorganisation der CIA Feindanalysen erstellt haben, was innerhalb der Schriftenreihe des Instituts auf Deutsch veröffentlicht wurde. Und zum Zweiten natürlich die großen sozialphilosophischen Analysen, zumal die zivilisationsanalytischen und vernunftkritischen Schriften Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno, die 1944 zum ersten Mal erschienen ist, sowie eine Art Nachfolgestudie von Horkheimer, Eclipse of Reason, auf Deutsch zur Kritik der instrumentellen Vernunft von 1947.
Und ich würde da vielleicht dann auch ergänzend noch eine Reihe von kleineren Arbeiten nennen, die man vielleicht erstmal gar nicht unmittelbar damit in Verbindung bringt, insbesondere die Radiovorträge und Radiogespräche, die Adorno in der Bundesrepublik dann geführt hat, vor allen Dingen pädagogische Arbeiten. Denn das sind Arbeiten, in denen sehr viele Erfahrungen aus den empirischen Studien aufgehoben sind, die sich ja immer um die Frage drehen, wie gelingt es, mündige, nonkonformistische Individuen zu bilden, die sich gegen die Versuchung des Autoritarismus behaupten können. Und das sind ja dann Arbeiten, die sich bis in die 60er, späten 60er Jahre hineinziehen und die ich schon auch in dieser Reihe nennen würde. Denn das sind auch alles Arbeiten, die ganz wesentlich natürlich gespeist sind aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus und auch der empirischen Forschungsarbeiten des Instituts.
Ja, nicht nur die zentralen Fragen, die ihr gerade genannt habt, sondern auch die Studien und Arbeiten, die sich auf den NS, seine Vorgeschichte und den späteren Postnazismus beziehen, bilden ja gleichzeitig auch einige der zentralen Momente in der Geschichte des IFS und der kritischen Theorie. Was würdet ihr sagen, welche Rückschlüsse lassen sich daraus auf die kritische Theorie der Gegenwart ziehen?
Also ich würde erstmal sagen, dass sich daran zeigt, wie du ja jetzt schon benannt hast, dass eigentlich die ganze Entwicklung dieser klassischen kritischen Theorie oder älteren kritischen Theorie gar nicht zu verstehen ist ohne die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Das ist das ganz zentrale geschichtliche Moment in der Entwicklung der kritischen Theorie. Das beginnt schon mit der Ausgangsfrage, die das Institut sich gestellt hat. Warum gibt es keine Emanzipation, obwohl doch die Verhältnisse reif dafür sind, obwohl die Umstände dafür vorhanden sind. Warum kommt es stattdessen zu dieser autoritären Entwicklung weltweit? Ja, mit dem Nationalsozialismus in Deutschland, aber natürlich auch mit autoritären oder auch faschistischen Entwicklungen darüber hinaus. Das ist ja die Ausgangsfrage, die sich das IFS gestellt hat, die auch den Weg dafür gewiesen hat, sich mit Fragen der Kultur und mit Fragen des Subjekts zu beschäftigen. Und ich glaube, das sind letztlich die Aspekte, die das Institut ja dann während der Ära von Adorno und Horkheimer bis in die 1960er Jahre geprägt haben. Und das gilt einerseits für die Fragen, die das Institut sich gestellt hat, für die Forschungsmethoden, für die Forschungsprojekte, die durchgeführt worden sind. Aber natürlich hat diese Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus auch die institutionelle Geschichte des Instituts geprägt. Zunächst mal durch die erzwungene Emigration, aber natürlich auch im Hinblick auf die Rückkehr nach Deutschland, motiviert von dem Wunsch, an der Demokratisierung der postnationalsozialistischen Gesellschaft teilzuhaben und diese Demokratisierung auch prägen und beeinflussen zu können.
Ja, im Grunde lassen sich, glaube ich, drei große Momente der Auseinandersetzung der kritischen Theorie mit dem NS und dem Postnationalsozialismus anschließend ausmachen. Nämlich einmal das, was man so War Effort nennt, also zum Beispiel die Feindanalysen für die Geheimdienste, die ich gerade erwähnt habe. Dann so etwas wie die reine Forschungsfrage, wo es um das Verständnis dessen geht, was historisch gerade passiert. Das müssen wir nicht nochmal rekapitulieren. Und darauf hat Michael gerade hingewiesen, anschließend auf so etwas wie, ja, was sich so gemeinhin Re-Education nennt. Also Demokratisierungsbemühungen in Westdeutschland und etwas darüber hinaus in Europa.
Und weil du ja die Frage nach der kritischen Theorie der Gegenwart angesprochen hast, würde ich auch nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich dann eine Phase gab ab dem Ende der 1960er Jahre, also nach dem Tod Adornos und Horkheimers, wo diese Frage nach dem Nationalsozialismus und dessen Folgen und Wirkungen ihre Zentralität für die Entwicklung des IFS und für die Entwicklung der kritischen Theorie verloren hat, und zwar über einen verhältnismäßig langen Zeitraum. Also das, glaube ich, kann man sagen, ab den 1970er Jahren ist diese Frage am Institut selbst nicht mehr zentral gewesen, und nur noch von Einzelnen, die in der Tradition der kritischen Theorie gearbeitet haben, überhaupt noch aufgegriffen und weiterentwickelt worden.
Was zu der irgendwie fast schon paradoxen Tatsache geführt hat, dass die deutsche Linke ausgerechnet da, als sie historisch aufgerufen wurde, nämlich in der sogenannten 68er-Bewegung, sich teilweise ganz ungeniert auch antisemitisch und, ja, ich will jetzt nicht vom Linksfaschismus sprechen, das ist eine blöde Vokabel, aber die deutsche Linke war zu dem Zeitpunkt, hat keine Probleme damit, antisemitisch zu agieren, ohne selbst zu merken, dass sie damit ein Erbe übernimmt, das nun, weiß Gott, nicht kritisch ist, sondern von den Vätern, den vielgescholtenen, ererbt wurde.
Ja, allerdings würde ich da gerne noch mal 10 Jahre zurückgehen. Und wenn wir uns die Vorgeschichte von 68 angucken, im Grunde das Jahrzehnt vor 68, dann zeigt sich, dass diese Auseinandersetzung der kritischen Theorie mit dem Nationalsozialismus einen ganz prägenden Einfluss gehabt hat auf die Entwicklung der neuen Linken. Und das ist ja eigentlich eine gesellschaftliche Konstellation gewesen, in der überhaupt das erste Mal das Problem des Antisemitismus, das, was man heute unter der Chiffre Auschwitz fasst und die Entwicklung des Nationalsozialismus wirklich aufgearbeitet wurde und wo es eine handfeste gesellschaftliche Auseinandersetzung gegeben hat mit den Tätern und mit dem Problem der Schuld in der deutschen Gesellschaft, mit dem Weiterwirken des Antisemitismus und so weiter. Das sind ganz wesentliche Motive gewesen in der Neuen Linken vor 1968. Und da hat die kritische Theorie einen ganz, ganz großen Einfluss darauf gehabt. Und das ist dann, glaube ich, in der historischen Nachbetrachtung oftmals so ein bisschen verschwunden hinter dieser Geschichte von 68 FF, die Dirk gerade angesprochen hat.
Nochmal zurück zu der Frage nach der Gegenwart. beziehungsweise nicht zurück, aber doch nochmal eine Verortung im Hier und Jetzt, 100 Jahre nach der Gründung des Instituts für Sozialforschung. Was sind die Anknüpfungspunkte der NS-Forschung für jetzt, aber vielleicht auch für die zukünftige Programmatik der kritischen Theorie?
Ich versuche mal so darauf zu antworten. Ich glaube, dass wenn man von einer Nationalsozialismusforschung des IFS spricht, man vielleicht ohnehin das Ganze zu stark einschränkt. Letztlich hat das Institut ja vor allen Dingen die gesellschaftlichen Grundlagen autoritärer gesellschaftlicher Entwicklung in den Blick genommen. Und da, glaube ich, kann man sich schon nochmal darauf zurückbesinnen, in einer geschichtlichen Situation, in der wir jetzt sind, in der wieder autoritäre Tendenzen weltweit auf dem Vormarsch sind und in der man sich natürlich die Frage stellen kann, welche Begrifflichkeiten einerseits, Untersuchungsmethoden andererseits sind denn eigentlich noch aktuell oder können wieder aktualisiert werden, um sich auch davon wieder einen kritischen Begriff zu machen.
Ich möchte gerne anschließen und auf das Wiedererstarken des Autoritarismus eingehen. Die kritische Theorie würde oder wird ganz gewiss auch die Frage zu stellen haben, ob es sich um ein Wieder handelt oder um ein Immer noch. Zentral, sozialphilosophisch zentral in der letztlich 100-jährigen Auseinandersetzung der kritischen Theorie, natürlich zumal am IFS, mit dem jeweils gegenwärtigen Autoritarismus ist, denke ich, die Einsicht, dass es so etwas wie einen von selbst ablaufenden Fortschritt nicht geben kann, historischen Fortschritt. Das hat die historische Realität gezeigt. Irgendwas stimmt nicht auf der Bahn des Fortschritts, irgendwas ist damit generell kaputt. Und das kann nichts anderes bedeuten, als dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass wir einen gewissen Fortschritt, wie immer man den bestimmen kann, einfach in der Tasche haben und mit nach Hause nehmen können. Das heißt nichts anderes, als dass weiterhin, und zwar stetig, eingreifendes Denken, eingreifende Forschung zum einen notwendig ist, zum anderen wird sich das politisch als wie auch immer starke Kämpfe darstellen müssen. Auseinandersetzungen, nicht nur in Debatten, sondern wissenschaftspolitisch einerseits und womöglich auf der Straße andererseits.
Ja, und ich glaube, diese Auseinandersetzungen werden auch zukünftig anhalten, denn nicht zuletzt die Frage danach, warum es keine Emanzipation gibt, obwohl doch die Umstände günstig sein müssen, hat an Aktualität nicht eingebüßt. Ich danke euch ganz herzlich für die Ausführung, für den Versuch, in 15 Minuten zumindest einen Einblick in die NS-Forschung am Institut zu geben und verabschiede mich von euch. Vielen, vielen Dank.